Breitband Topic.
Die Thingscom, das ist eine Konferenz, die sich in Berlin an diesem Wochenende mit der Zukunft von Hardware beschäftigt. Da wird darüber diskutiert, aber es wird auch an Hardware gebastelt, wie man gerade im Hintergrund hört. Gründe, sich damit zu beschäftigen, gibt es jede Menge.
Denn mit dem sogenannten Internet der Dinge wird sich die Erscheinungsform von Computern nochmal deutlich verändern, weil der Computer wird nicht nur der sein, der bei uns auf dem Schreibtisch steht, sondern auch der, der quasi in Alltagsgegenständen drin ist und diesen Intelligenz einhaucht.
Jeder denkt natürlich sofort an den Kühlschrank, der selbstständig für Essensnachschub sorgt. Das ist aber noch die ganz harmlose Variante intelligenter Geräte.
Wir sprechen gleich über Potenziale, Risiken und Nebenwirkungen dieser Dinge im Internet. Vorher stellt uns aber Matthias Finger vor, was jetzt schon alles möglich ist.
Bewegungssensoren teilen dem Wecker mit, dass wir kurz vorm Aufwachen sind. Jalousien fahren hoch, Kaffee kocht, ein Tablettendispenser spuckt Kopfschmerztabletten aus. Wir haben noch Alkohol im Blut. Es klingt nach Science Fiction, doch über Sensoren analysieren immer mehr Alltagsgegenstände unsere Umwelt. Die Daten reichen sie weiter an andere Geräte. Und die reagieren. Stereoanlagen, Eierkocher, Autos. Fahrzeuge informieren sich bald gegenseitig über Staus und Glatteis. Yvonne Hofstetter ist Entwicklerin.
Intelligente Maschinen werten diese Daten aus und dann versuchen sie aus unserem Echtzeitverhalten Rückschlüsse zu ziehen, wie wir uns in der Zukunft verhalten werden.
Vernetzte Geräte sollen das Leben erleichtern, theoretisch. Zahnbürsten halten Putzvorgänge fest, Sonden kommunizieren den Wasserstand im Blumenkasten und Gabeln berechnen Kalorien. Nun endlich soll es reif sein für den Massenmarkt, das Internet 3.0. Datentarife für maschinelle Anwendungen sind günstig. Die Technik ist spottbillig. Zum Beispiel Chips und Funkmodule in Staubsaugern, Heizungen und Datenarmbändern. Die warnen vorm Sonnenbrand und erfassen Vitalfunktionen. Bei Bedarf beraumen Rechner Termine bei Ärzten an. Herausgeber Frank Schirmacher sieht das kritisch.
Wollen wir, dass unser gesamtes Leben Effizienzkriterien untergeordnet wird? Ständigen, sekundengenauen Analysen. Die politische Debatte muss sein, wie weit kann das gehen und wollen wir in so einer Gesellschaft leben?
Die Industrie wittert einen warmen Geldregen. Die ganze Welt muss komplett neu ausgestattet werden. Mit internetfähigen Geräten. Mit smarten Uhren und Mülltonnen. Und Turnschuhen mit integriertem Funkchip. Google hat schon mal die Firma Nest geschluckt. Für 3 Milliarden Dollar. Das Startup vertreibt digitale Heizungsventile. Deren Informationen ließen sich auch verhökern. Luftfeuchtigkeitsmesser im Schlafzimmer stellen fest, wie oft wir Sex haben. Die meisten Menschen schwitzen dabei.
Wir haben sowas noch nie gehabt. Also meine Mathematiker und Physikerkollegen, die sagen, wir haben die neue Atombombe erfunden und um Himmels Willen, keiner merkt es.
Neben grenzenloser Überwachung drohen Hackerangriffe. Beim Tracken von Gewohnheiten geht Entscheidungsautonomie flöten. 2020 sollen 50 Milliarden Geräte am Netz hängen. Was fehlt, ist nur noch ein einheitlicher Standard für die Kommunikation der Maschinen.
Matthias Finger über Möglichkeiten und Gefahren des Internets der Dinge. Ein Mann, der sich darüber seit langem Gedanken macht und mit Anwendungen experimentiert, ist der vielfach preisgekrönte Architekt und Künstler Usman Haque. Vor seiner Abreise nach Berlin zur Konferenz Thingscom haben wir ihn für ein Interview gestern in London per Skype erreicht.
Usman Haque ist nicht nur irgendjemand, der sich mit dem Internet der Dinge beschäftigt, der ist ein Universalgenie, könnte man fast sagen, oder zumindest ein Multitalent. In Kunst, Forschung und Design hat er gearbeitet und deshalb haben wir ihn als erstes gefragt, in welchem dieser Gebiete aus seiner Sicht das Internet of Things zu Hause ist.
Really, I place the Internet of Things into the kind of sociocultural domain.
Persönlich würde ich das Internet der Dinge in einen soziokulturellen Bereich einordnen. Klar geht es da auch um die Technologie, um vernetzte urbane Umgebungen. Aber was mich am meisten interessiert, ist, wie das Internet der Dinge unsere Beziehungen und die zur Umwelt beeinflusst. Ich sehe es also in einem architektonischen Sinn, auch so, wie wir Städte bewohnen und benutzen.
Sense of the environment and how we occupy our cities and how we make sense of our cities.
Einer der Mythen, die immer wieder erzählt werden, ist der Kühlschrank, der automatisch frische Milch bestellt, wenn die alte sauer ist. Ist das realistisch? Und falls nicht, können Sie uns Ihr Lieblingsbeispiel für ein Internet-Ding nennen, vielleicht auch in der Architektur?
So the internet connected fridge has become a little bit of a cliche, in part because it's a bit of a silly idea.
Der Internetkühlschrank ist ein bisschen wie ein Klischee geworden, zum Teil, weil es eine alberne und in meinen Augen ziemlich uninteressante Idee ist. Das ist nur eine Bequemlichkeitseinrichtung, die uns das Leben vielleicht ein wenig erleichtert, aber sie nutzt längst nicht das volle Potenzial, das sich uns bietet, wenn unsere Gegenstände miteinander vernetzt sind und sie Entscheidungen beeinflussen, was andere Dinge oder sogar Menschen tun. Als Gegenbeispiel will ich von einem Projekt von uns erzählen. Es heißt Natural Fuse. Im Prinzip ist das eine Pflanze mit einer Steckdose. Da steckt man zum Beispiel eine Lampe ein, aber die Pflanze stellt nur so viel Strom bereit, wie sie mit ihrem positiven CO2-Fußabdruck auch ausgleichen kann. Jetzt schafft so eine Pflanze nicht einmal so viel CO2 abzubauen, wie eine einzige Energiesparlampe generiert. Man braucht da ungefähr 5 bis 6 Pflanzen. Die stehen an unterschiedlichen Orten und sind übers Netz miteinander verbunden. Und wenn man dann das Licht einschalten will, wird erstmal übers Internet geprüft, ob es irgendwo anders 5 gerade freie, vernetzte Pflanzen gibt, die die CO2-Bilanz der Glühbirne zusammen ausgleichen können. Dann fließt der Strom, aber die ganze Gemeinschaft der Pflanzenbesitzer behält eine neutrale CO2-Bilanz. Sowas wird möglich, wenn Geräte miteinander verbunden sind. Sie arbeiten unter viel breiteren Entscheidungsumständen zusammen. Es geht nicht nur um den Bequemlichkeitsfaktor, dass eine Person auf einen Knopf drückt und ein Licht anschaltet. Es geht darum, dass Dinge in Echtzeit abhängig davon agieren, was in der Welt da draußen geschieht. Und das ist, was mich mehr am Internet der Dinge interessiert.
Glauben Sie, das ist der Charakter des Internets der Dinge, oder geht es da vielleicht auch um Problemlösungen, wo wir noch gar nicht wissen, dass wir diese Probleme überhaupt haben?
Well, so I personally am less interested in trying to look at things as problems.
Mich selbst interessiert es weniger, Dinge immer als Probleme anzusehen und sie dann lösen zu müssen. Das ist oft eine sehr technikorientierte Herangehensweise, Probleme und ihre Lösungen. Als Architekt interessiere ich mich natürlich auch für geradezu poetische Aspekte, wie wir aus uns als Menschen Sinn machen, aus unserem Zuhause, aus unseren Städten. Ich will nicht nur auf Problemlösungen gucken, ich will lieber zu der Freude am urbanen Leben beitragen. Und manchmal geht das durch vernetzte Geräte. Wir haben mal das Addicted Toasters-Projekt gemacht mit Toastern. Die waren ans Netz angebunden und wurden eifersüchtig, wenn andere Toaster öfters benutzt wurden als sie selbst. Wenn die Toaster also erfuhren, dass andere Toaster in der Nachbarschaft jeden Tag sehr oft benutzt wurden und sie selbst nur 1-2 Mal täglich, dann wurden sie neidisch und versuchten, ihre Besitzer auf sich aufmerksam zu machen. Bitte benutze mich doch auch so oft. Und wenn sie dann immer noch nicht oft genug benutzt wurden, konnten sich die Toaster selbst automatisch per Kurierpost verschicken lassen. An jemanden auf der Warteliste, der auch so einen vernetzten Toaster nutzen will. Die Idee dahinter ist, in einer Welt, wo die Apparate miteinander verbunden sind und wir solche Ressourcen teilen können, warum sollten wir dann Dinge besitzen, die nur unbenutzt im Regal herumstehen?
Why should we have things that we don't use, that just sort of sit on the counter not being used?
Das Beispiel, das Sie erwähnt haben, bringt mich zu den Datenschutzbedenken, die besonders hier in Deutschland ein Thema sind. Ist es eine große Gefahr des Internets der Dinge, dass diese Dinge überall und immer online sind und jedes noch so kleine Detail über unser Leben wissen?
Klar stimme ich zu. Privatsphäre ist hier äußerst fundamental. Man muss auch sehen, dass wir heute als Individuen sehr wenig Kontrolle über unsere Privatsphäre haben. Das ist das Hauptproblem. Im Internet der Dinge wird sich das alles ändern müssen. Zum Teil, weil all die Businessmodelle von Firmen wie Facebook oder Google darauf basieren, dass die deine Daten besitzen und dich als Produkt sehen. Ihr Geschäft basiert darauf, dass du auf eine Website gehst und der Betrachtungsvorgang einer Werbeanzeige treibt ihr Businessmodell an. Im Internet der Dinge ist das nicht möglich. Deshalb ist die Frage, wie strukturieren wir das Internet der Dinge, um die Kontrolle zurück in die Hände der Menschen zu geben? Denn das andere an der Privatsphäre ist, das ist ja keine Ja-Nein-Entscheidung. Wir entscheiden uns ja nicht, ich will alles für mich behalten oder alles verraten. Wir haben eine sehr viel abgestimmtere Privatsphäre, wo ich vielleicht okay bin, ein bisschen was mit jemandem zu teilen, aber nur, wenn der auch ein bisschen zurückteilt. Oder ich teile was mit einer bestimmten Gruppe von Leuten, aber nicht mit jedermann. Und die Frage, wie man die Kontrolle darüber zurückgewinnt, die ist für mich fundamental fürs Internet der Dinge. Darum will ich mich kümmern, nicht nur in einem technischen, sondern eben auch in einem soziokulturellen Sinn.
Vielleicht gibt es ja auch positive Effekte, wenn wir diese Daten dann im Internet der Dinge teilen. Welche Vorteile können wir denn aus dieser Technologie noch ziehen und den vielen Daten, die dort anfallen?
Ich will hier das Produkt einer Firma namens Propeller Health erwähnen. Das ist ein Asthma-Inhalator, der mit dem Smartphone verbunden ist. Und jedes Mal, wenn man in der Stadt unterwegs ist und den Inhalator benutzt, speichert das Telefon den Standort, wo man den Inhalator nutzte. Wenn man dann wieder in diesen Stadtteil geht, warnt es mit einem Alarm, dass man seinen Inhalator brauchen könnte. Noch wichtiger aber, es sammelt die anonymisierten Informationen von anderen Leuten, wo die so inhalierten. Wenn du also selbst einmal wohin gehst, wo andere schon einmal Inhalatoren brauchten, weist dich dein Telefon darauf hin. Das ist interessant, weil es ein Wissensaustausch von vielen zu vielen ist. Und das Internet der Dinge ermöglicht auch, Daten wie diese Luftqualitätsinformationen in Echtzeit mit beispielsweise Wetterdaten zu verknüpfen. Das Wetter beeinflusst ja auch die Luftqualität und andere Daten, Verkehrsfluss zum Beispiel. Das finde ich interessant am Internet der Dinge, diese Idee, dass viele mit vielen kommunizieren. Wir sehen zwar gerade lauter Bequemlichkeitsdinger, Lampen, deren Farbe man mit dem Handy umschalten kann, Heizungen, die man aus der Ferne anschaltet, bevor man nach Hause kommt. Aber wenn all diese Dinge miteinander kooperieren, das ist für mich das tollste Ergebnis.
Google hat kürzlich für den Heizungssensor von Nest über 3 Milliarden Dollar hingelegt. Warum setzen die großen Konzerne so viel Geld ein für das Internet der Dinge?
The Internet of Things is still really the Internet.
Das Internet der Dinge ist immer noch das Internet. Da sind Dinge, die nicht mehr unbedingt Computer sind, mit dem Internet verbunden, aber sie haben trotzdem die Rechenleistung der Cloud hinter sich. So gesehen ist es doch ein offensichtlicher Weg für Internetkonzerne, in Internet der Dinge-Produkte zu investieren. Um konkret auf Ihre Frage um Google und Nest einzugehen, das ist schwer zu sagen, warum Sie gerade dieses Startup gekauft haben, aber ich würde glauben, dass Google, deren Spezialität ja das Strukturieren von Informationen ist, eben auch anfangen wollen, Informationen aus der physischen Welt zu strukturieren und nicht nur die aus der virtuellen Welt der Webseite.
Um nochmal genauer nachzufragen, Sie haben ja vorhin schon gesagt, der Nutzer ist nicht mehr das Produkt. Woher bekommen denn diese großen Firmen den Profit aus dem Internet der Dinge?
Ich glaube, es könnte sich gut so entwickeln, dass die Anwendungsebene, die Applikationsebene oberhalb der Hardware, die größte Einnahmequelle der Hardwarekonzerne wird. Das würde bedeuten, dass sich die Leute Apps für ihre Geräte kaufen und die Entwickler und App-Stores die Einnahmen mit den Hardwarefirmen teilen. Wenn man heute einen Fitnesssensor bei einer Firma wie Fitbit kauft oder Jawbone, gehen die Daten auch nur dorthin. Deren Webseite besucht man dann, um die Analysen und Graphen zu sehen. In einer wahrhaftig offenen Internet der Dinge-Welt kann man die Daten auch an seinen Arzt senden oder an die Übungs-Apps seines Lieblings-Yoga-Lehrers. Oder man könnte seine Daten anonymisiert an die Forschung verkaufen. Die Kontrolle wäre jedenfalls zurück beim Individuum. Von dort fließt ja auch die Wertschöpfung. Wir wissen nur noch nicht, was das Businessmodell ist, das das Internet der Dinge wirklich in die Ausmaße katapultiert, über die heute schon jeder redet.
Zuletzt noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Was werden denn die nächsten aktuellen Entwicklungen sein und was ist Ihre Vision vom Internet der Dinge?
I personally am very cautious in trying to predict the future because I'm really focused on what is possible now.
Ich konzentriere mich immer sehr darauf, was heute schon möglich ist und was die nächsten Schritte sind und bin deshalb immer vorsichtig beim Vorhersagen der Zukunft. Aber was mich derzeit am meisten interessiert und was ich in thingful.net erforsche, unserer Suchmaschine für das Internet der Dinge, die wir neulich gestartet haben, mich fasziniert, den Kontext dieser vielen Sensoren und Geräte herauszustellen, die da draußen sind, die öffentliche Daten generieren. Und mich interessiert, diese Daten im Zusammenhang zu präsentieren mit all den anderen Daten und Geräten, die da in der Nähe sind, damit die Leute damit was machen. Ich will den Menschen helfen, ihre eigenen Hypothesen zu Daten aufzustellen, die Daten zu diskutieren und zu präsentieren, damit es mehr bedeutsamen Austausch gibt, um das große Projekt, das wir alle haben, uns selbst zu vermessen und unsere Umwelt.
Der Architekt und Künstler Usman Haque war das im Gespräch mit Breitband. Vielen Dank dafür. Alle Links, zum Beispiel den von thingful.net, Usman Haques Suchmaschine fürs Internet der Dinge, gibt's auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort finden Sie auch die Antwort auf eine Zusatzfrage, die wir gestellt haben, was nämlich gutes Design im Internet der Dinge ausmacht. Das haben wir Ihnen zum Beispiel auch gefragt. Und es gibt auch noch das gesamte Gespräch auf Englisch im Original zum Hören und natürlich auch die komplette deutsche Übersetzung.